Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zu Lachsbrunch 56. Im September 2025, Nefeli, das bedeutet, wir machen das genau seit 5 Jahren.
Großartig.
Schönes Jubiläum, oder?
Ja, unser 5-jähriges. Ich finde es richtig schön.
Hättest du das damals gedacht, dass wir das so lange betreiben?
Nee, ich dachte, wir machen es vielleicht 1-2 Jahre und dann brauche ich ein neues Hobby.
Ah ja.
Seitdem habe ich einfach noch andere Hobbys, aber Lachsbrunch ist kein Hobby, sondern Liebe.
Es ist Liebe.
Es ist Liebe.
Es ist pure Liebe. Ja, 5 Jahre. Vor 5 Jahren waren wir irgendwie noch andere Menschen. Es war noch Corona. Wir haben noch jede Folge uns in Ruhe angehört und 1000 Schnitte angebracht. Jetzt labern wir einfach durch. Selbstbewusstsein ist gewachsen, die Qualität gesunken. So muss es sein. Bist du heute aufgeregt?
Ein bisschen.
Vermutlich, weil wir einen tollen Gast haben.
Weil wir einen Gast haben, der auch uns auch eine Leserstimme geschickt hat zu unserer ersten Lachsbrunch-Folge, wie
echt?
Es mir gerade einfällt. Ja, der hat uns damals direkt geschrieben und genauer geschrieben, was er gut fand und nicht so gut fand.
Okay, Cornelius Hartz, hallo.
Hier ist er.
Herzlich willkommen bei Lachsbrunch. Du hast
ja,
die erste
vielen Dank.
Folge gehört und kommentiert.
Ja. Ja, Wahnsinn, als ob ich das noch wüsste nach 5 Jahren. Also 5 Jahre sind ja in Pferdejahren 35 oder so. Nee, also ich bin ja ein begeisterter Hörer, natürlich auch seit 5 Jahren.
Cool.
Aber entsprechend, ich habe das Gefühl, ich hätte zu jeder zweiten Folge, aber vielleicht habe ich ganz oft meine Meinung auch einfach für mich behalten.
Oh.
Seltsam, aber so steht es geschrieben oder so war das gesagt. Ja, Cornelius, für die wenigen Menschen, die dich nicht kennen, du bist Autor, Übersetzer und Dozent bei der Bundesakademie in Wolfenbüttel, hast da manch Nachwuchsschriftstellerinnen begleitet auf dem steinigen Weg in die Erfolglosigkeit.
Unter anderem mich tatsächlich.
Ja,
ja wirklich,
stimmt.
Ich war auch dabei.
Ja, daher kennen wir uns.
Ja,
also
genau.
Seit ungefähr 25 Jahren.
Wahnsinn, ey. Ja, nee, Feli war frühreif.
Ja.
Mit 4 Jahren bei der Bundesakademie. Und du hast geile Sachen studiert, Altphilologie, Latein, Altgriechisch, Englisch. Bist Übersetzer aus dem Englischen ins Deutsche, bist selber Autor, hast Krimis geschrieben, zum Beispiel die Brook-Reihe, dann gibt es eine Krimi-Reihe, die anfing und wieder abbrach mit Typhoon, Choban, der gute Hirte. Dann hast du aber auch so eine Art SF-Thriller geschrieben, Transit. Ist das richtig? So ein bisschen eine Alternative History?
Ja, ja, genau, ja, ja. Also die DDR existiert noch und da wurde so ein Füller draus, aber da ist jetzt nicht so viel draus geworden.
Damit könnte man heute die ganzen neuen Bundesländer vielleicht glücklich machen mit so einem Roman. Wie schön war es damals in der DDR? Ja, Mädchenröte ist ein Krimi von dir. Excruzior ist ein Historienroman. Du hast aber auch Sachbücher geschrieben, auch viel über die Antike, also über römische Schriftsteller oder die größten Orgien der antiken Welt oder über Götter, Monster und Heroen. Andere Sachbücher von dir umfassen die Glücksorte in Hamburg, Teil 1 und 2, dann Glücksorte für Filmfans und so weiter. Hast du mit jemand anders zusammengeschrieben. Du hast alles Mögliche gemacht. Also das Wichtigste, finde ich, was du gemacht hast in deinem Leben.
Jetzt wird's spannend.
Ist die Übersetzung sämtlicher Gedichte von Catull ins Deutsche.
Sehr gut. Und das war auch gleichzeitig das Brotloseste.
Ja, aber das wird die Nachwelt wirklich zu schätzen wissen. Eine andere großartige Sache ist, du hast viele coole Bücher aus dem amerikanischen Englisch oder aus dem britischen Englisch übersetzt. Hast auch einen Hamburger Literaturpreis bekommen für das Buch Oben in den Wäldern von Daniel Mason, das du übersetzt hast. Das
Jawohl.
Ist ein ziemlich anspruchsvoller Text gewesen mit vielen stilistischen Eigenheiten. Das ist schon meiner Ansicht nach eine besondere Übersetzerleistung. Und jetzt, vor nicht allzu langer Zeit, hast du ein Buch übersetzt ins Deutsche, das sehr erfolgreich in den USA war und jetzt auch sehr erfolgreich in Deutschland ist. Der Gott des Waldes von Liz Moore. Und über das Buch wollen wir heute sprechen.
Ja, da freue ich mich ganz besonders.
Ja, das hast du mir auch gerne übersetzt, aber darüber reden wir auch gleich, wie das mit der Übersetzung so war. Nefeli, worum geht's in der Gott des Waldes?
Genau, der Gott des Waldes, ursprünglich heißt es The God of the Woods, erschien bei Riverhead Books 2024 und hier eben in Deutschland als Der Gott des Waldes bei C.H. Beck und eben übersetzt von Cornelius. Das erstmal so die Hard Facts rund um das Buch, damit man sich schon mal direkt sich denkt, ach du Scheiße, ich muss das kaufen. Es wurde weltweit bereits über 1 Million Exemplare verkauft. Es ist auf der Summer Reading List von Barack Obama
gewesen.
Oder?
20, der hat es schon durch.
Ja, das ist, aber immerhin, das ist ja trotzdem so eine Ehre.
Klar.
Und es war aber 25 Wochen lang in den Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste und die Filmrechte wurden auch schon davon verkauft. Also
ja,
irgendwie,
Sony TV.
Es ist sehr beliebt.
Aber und ganz wichtig ist doch auch Stephen King, der ganz, ganz, genau. ganz, ganz selten blurbt. Also einfach nur bei jedem dritten Buch. Der hat gesagt, die ersten 200 Seiten kann man das Buch kaum weglegen, danach ist es unmöglich.
Richtig.
Ja. Es wegzulegen.
Ja, also ja. Stimmt.
Unmöglich.
Danach ist das Buch unmöglich.
Mit eine weitere wichtige Information zu dem Buch ist, dass es 600 Seiten dick ist. Das war für mich die wichtigste Information vorm Lesen, weil ich dachte, was?
Warum?
Warum? Und jetzt aber, worum geht es darin? Und zwar, im Grunde spielt der Roman zwischen den 1950ern bis September 1975 und die Szenerie ist ein Gebiet in den Wäldern der Adirondack Mountains, sage ich das richtig?
Adirondacks.
Ja. Adirondacks Mountains. Und dort befindet sich ein riesiges Naturreservat, bestehend aus einem Waldgebiet, bei dem es viele Mythen gibt, wo man auch immer Angst hat, verloren zu gehen. Also es ist.
Warte mal kurz. Jetzt
ja.
Bin ich.
Ja?
Heißt es jetzt Adirondacks oder Adirondacks?
Oh, ja, 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 ja.
Das heißt Adirondacks. Scheiße.
Ja, ja, ich habe es leider nicht nachgeguckt, wie es genau ausgesprochen wird und habe gedacht,
und
ich hab gedacht ein Übersetzer gewusst, wird das auf jeden Fall.
Ich dachte, das ist Cornelius.
Adirondacks, Adirondacks. Komm, wir nennen es Adirondacks. Andy, right?
Warte mal.
Andy.
Andy. Adiron.
Ja, Adirondacks. Ja, Piero, unser Tonmann hinten schaut es nach. Bei How to Pronounce Adirondacks.
Ist ja auch der Adirondack Chair. Adirondack.
Ich dachte,
Adirondack ist richtig.
Okay, Adirondack. Wir haben es.
Adirondack.
Wäre das geklärt? Du kannst weiter zusammenfassen, Kelly. Okay.
Soll ich einfach? Leid. Alles gut. Ich setze einfach ein bisschen früher ein wieder.
Also falls du das von da oben nochmal machst, ist es die Marke im Deutschen ist ja auch schon geknackt mit 100.000 verkauften Exemplaren. Weil 1 Million ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr so aktuell, aber letzte Woche kam die Meldung von Beck, dass wir in Deutschland 100.000 Stück verkaufen.
Soll ich
das
dann,
ist auch nicht schlecht.
Soll ich das dann nochmal?
Wir können das auch rausschneiden.
Ja, dann schneiden wir.
Ja, es geht gut los, ne?
Ja.
Diese ganze Adirondack-Nummer, wobei das auch sympathisch ist, dass man denkt, Mensch, diese tollen Leute,
und dann
die
sagen die
Leute
das,
sind genauso doof wie ich.
Soll ich dann, warte, jetzt muss ich mir kurz, das ist immer der Anfang, der am schwersten ist.
Ja, ich weiß.
Dann gehe ich doch. Ich setze einfach nochmal an, einfach da. Piero, du guckst dann schon, wo ich bin. Also. Eben erschienen beim CH Beck Verlag und dort auch mittlerweile über 100.000 Mal verkauft. Das war auch in den Spiegel Bestsellerlisten. Es war auf der Summer Reading List von Barack Obama letztes Jahr und die Filmrechte wurden auch verkauft. Also dieses Buch zeigt dann doch, dass Bücher manchmal doch auch Geld bringen könnten.
Ja,
einzelne wenige.
Ja, es hat sich über 1 Million Mal weltweit verkauft.
Genau.
Ne? Und ganz wichtig, Stephen King hat das Buch gelobt. Das macht er ja sonst nie. Also nur bei jedem dritten Buch haut er einen Blurb raus. Hier hat er, glaube ich, irgendwie sowas gesagt wie, die ersten 200 Seiten kann man das Buch kaum weglegen und danach ist es dann unmöglich, es wegzulegen. Nicht das Buch. Auf Seite 200.
Und auch direkt am Anfang schon die Warnung, es hat 600 Seiten. Das war für mich eine wichtige Information, bevor ich das Buch zugeschickt bekommen habe, damit ich einfach weiß, worauf lasse ich mich ein. Naja, aber worum geht es in dem Buch? Das ist ja einfach nur so bis jetzt Marketinggedöns, den ich erzählt habe. Der Roman spielt in den 1950er bis September 1975 und Szenerie ist dabei ein Gebiet in den Wäldern der Adirondack Mountains. Und dort befindet sich ein Naturreservat, bestehen aus einem riesigen Waldgebiet, wovor immer alle so ein bisschen Ehrfurcht haben, weil man da sehr leicht verloren geht. Und da gibt es dann auch so Geschichten darüber, dass da vielleicht ein Serienmörder vielleicht noch sein könnte. Und da ist auch ein See und ein gigantisches Landhaus von einer reichen Familie Ben La, die über mehrere Generationen da schon auch lebt. Alle heißen Peter. Und da gibt es auch das.
Sogar die Frauen.
Sogar die Frauen. Nein, die nicht, aber halt, naja, ihr versteht schon. Und da ist halt auch dieses Camp Emerson. Das ist ein Ferienlager für Kinder und Jugendliche. Und da setzt die Geschichte eigentlich richtig an. also da beginnt sie, und zwar beginnt sie im August 1975, aus der Sicht der Betreuerin Louise, die morgens nach einer Feier aufwacht und dann alle Betten kontrolliert und merkt, ein Bett ist leer. Es ist natürlich nicht irgendein Bett, sondern das ausgerechnet von der Tochter der Van Lars, dieser reichen Familie. Und diese 13-jährige Barbara scheint spurlos verschwunden zu sein, und so startet eine riesige Suchaktion, die aus der Sicht von mehreren Personen erzählt wird. Also das Buch besteht aus vielen Kapiteln, immer quasi mit einer Figur, die das Kapitel vorgibt und aus deren Sicht dann das Kapitel erzählt ist. Das ist teilweise zum Beispiel die gute Freundin von Barbara, Barbaras Mutter, es ist eine Polizistin und so weiter. Das Brisante ist aber, nicht nur Barbara ist verschwunden, sondern 14 Jahre zuvor ist ihr jüngerer Bruder Bear auch spurlos verschwunden.
Das war nicht ihr jüngerer Bruder.
Also, naja, es war der Sohn.
Deutlich älterer
der
Bruder.
Der ältere Bruder, ja. Genau. Also vor 14.
Sonst wird es verwirrend.
Ja, vor ihrer Geburt.
Ich glaube, sie ist 13, als sie verschwindet. Er ist in einem ähnlichen Alter, aber es ist 14 Jahre her. Also
na, er ist 8, als er verschwindet.
Wie alt ist er?
8. 8, deswegen war in meinem Kopf der jüngere Bruder.
Du hast recht.
Aber
er verschwindet 1961 und sie 1975.
Genau. Also da liegen irgendwie 14 Jahre dazwischen und er ist aber auch spurlos verschwunden. Und
nie wieder gefunden worden.
Ja. Und in Rückblenden wird auch die Suche nach ihm erzählt. Und darum im Grunde geht der Roman. Und der behandelt aber natürlich auch andere Themen, über die wir aber auch noch zu sprechen kommen. Der Roman ist eben geschrieben von Liz Moore, die ursprünglich in New York als Musikerin gearbeitet hat, bevor sie angefangen hat, Romane zu schreiben. Anfangs relativ unerfolgreich, und berühmt wurde sie vor allem dann durch ihren Thriller Long Bright River, der auch als Serie verfilmt worden ist. Und Der Gott der Wälder ist ihr 5. Roman. Und ja, und Cornelius sitzt jetzt hier als Übersetzer. Wie kam das überhaupt dazu, dass du diesen Roman übersetzt hast?
Ja, man hat mich gefragt. Ich habe ja gesagt. Nein, es war, es ist so, mit dem Verlag C.A. Beck bin ich schon eine ganze Weile, sagen wir mal, beruflich verbandelt. Also ich habe auch vorher schon Romane für Beck übersetzt. Der allererste Roman, den ich überhaupt übersetzt habe, war für C.A. Beck. Und von Edward Carey, Petit, ein ganz, ganz großartiger Roman, der zur Zeit der Französischen Revolution spielt und auch so eine fiktive Autobiografie ist. Das heißt, da musste ich auch schon so einen Stil finden, der auf die Zeit passte. Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen so eine Spezialität von mir geworden, so verschiedene so Erzählstimmen aus verschiedenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, mich da rein zu versetzen und das auch sprachlich abzubilden. War hier auch der Fall. Also das so 70er Jahre ist natürlich jetzt weniger, sagen wir mal, vordergründig weniger anstrengend, als jetzt ein Vokabular aus dem 19. Jahrhundert zu finden, was auf Deutsch passt. Es soll gleichzeitig nicht unbedingt antiquiert klingen und sich dann auch immer daran orientieren, wie die Autorin das selber macht. Aber das Deutsche hat da wesentlich mehr verschiedene Ausdrucksformen, zum Teil auch für die Schilderung ganz alltäglicher Sachverhalte. Also das finde ich im Deutschen auch gerade so schön daran und mit einer der schönen Aufgaben, die mein Job immer so bereithält.
Also im Deutschen kannst du auf ein größeres Vokabular teilweise zurückgreifen als im Englischen, um bestimmte Vorgänge zu beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also das Ja, also das geht bis ganz da, bis dahin, wie man jetzt Tell me übersetzt. Mhm. Ne? Sag's mir, erzähl's mir, berichte mal, gib Kunde. Mhm. Das kommt immer wirklich sehr auf den, auf den Kontext an, genau. Ja.
Ah, okay.
Und erinnerst du dich an den ersten Leseeindruck, den du hattest, als du Der Gott des Waldes gelesen hast?
Ja, das war natürlich wieder so ein, was heißt natürlich, aber da werden mir alle KollegInnen zustimmen, die Abstände werden immer kürzer, indem man so ein Manuskript kriegt und es abgeben muss. Mhm. Also es ist ganz selten nur noch so wie, sagen wir mal, noch so vor 20 Jahren, dass man so ein Buch auf den Tisch kriegt und dann darf man das ein Dreivierteljahr später abgeben. Also ich hatte jetzt, glaube ich, ein Vierteljahr Zeit, das kam auch sehr gut hin, aber es war trotzdem eine Stange Arbeit. Aber das war jetzt nicht genug Zeit, um das vorher irgendwie mir viermal durchzulesen. Also ich bin quasi, ich habe direkt angefangen und dann immer schon so ein bisschen weitergelesen und musste dann wieder zurückgehen während des Übersetzens und vielleicht noch ein paar Sachen anzupassen, ne, die Stimmen zu finden und so, das muss man auch so, also ein bisschen austarieren. Aber ja, also insofern kann ich jetzt schlecht sagen, ich kann meinen ersten Leseeindruck schlecht trennen von dem ersten Eindruck, den ich selber von dem Buch hatte während des Vorgangs des Übersetzens. Und das ist immer noch ein bisschen, das ist noch so ein bisschen eine andere Ebene.
Mhm.
Ne, da geht das Lesen dann auch langsamer, aber gleichzeitig ist es viel, viel gründlicher. Also ich bin ja überzeugt davon, dass ÜbersetzerInnen einen Text viel, viel besser kennen als sonst überhaupt irgendjemand, einschließlich der Autorin. Ja, aber ich war von vornherein total geflasht. Also ich finde alleine, wie es losgeht, das ist ja der erste Satz, ist ja super kurz, das Bett ist leer. Dann kommt so ein 6-Zeilen-Satz,
ja.
Was ich auch schon Rezensionen kritisch angemerkt gehört habe von so Booktalkerinnen und Booktalkern, die dann irgendwie so, ah, das ist so, geht so sperrig los und man muss sich erst irgendwie reinfummeln und so. Hatte ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck, aber ich finde, ich kann mich auch in lange Sätze reinsetzen, so ist das nicht, ne? Naja, aber was vor allem ja irre ist und mich direkt auch vor das erste Problem stellte, waren diese ganzen verschiedenen Erzählstimmen und Zeiten. Also das ist wirklich irre, ne? Wir haben ja, glaube ich, 12 verschiedene Perspektiven, aus denen erzählt wird. Allerdings nie aus der Ich-Perspektive, sondern immer Personal erzählt. Und dann haben wir auch noch ungefähr 16 verschiedene Erzählzeiten.
Ja.
Was es einfacher macht, ist, dass ab dem zweiten Teil von dem Buch, das Buch ist, glaube ich, in 6 Teile gegliedert, ab dem zweiten Teil ist oben immer so ein Zeitstrahl, wo dann die einzelnen jetzt wenigstens Jahre angegeben sind. Und da ist dann immer am Anfang des Kapitels fett gedruckt, wo wir uns gerade befinden. Das heißt, dann wissen wir Person und wir wissen dann die Zeit, was hilft, sich zu orientieren. Aber ich glaube, die große Stärke des Buchs ist, dass das gar nicht so unbedingt nötig ist, weil man, weiß ich, alles sehr, sehr gut wie so ein Mosaik zusammensetzt. Und die vielen Fragezeichen, die man am Anfang hat, immer mal so stückweise so ein bisschen aufgelöst werden. Allerdings immer auch nicht so viel, dass man
das Interesse
bei der Stange bleibt.
Ja, ja.
Genau, ja. Also, was auch ein bisschen hilft, ist, dass ja doch einige der Teile wirklich 1975 im September spielen, innerhalb von 3 Tagen, bei denen, also in denen die Suche nach Barbara van Laar stattfindet, diesem 13-jährigen Mädchen, das verschwunden ist. Und diese Teile, die eigentlich so in der Roman-Gegenwart spielen, sind auch alle im Präsens geschrieben. Und die ganzen früheren Teile, wo dann Bier verschwindet oder Bär und wo wir so die Vorgeschichte der Van Lars und auch ein bisschen von Barbara und so erfahren, die sind dann alle im Imperfekt geschrieben. Ne? Das macht die Orientierung auch ein bisschen leichter. Wie ging es dir denn mit der Orientierung bei den vielen Personen und verschiedenen Zeiten, Nefeli?
Gut, dass du es sagst mit den Figuren. Ich hätte am Anfang eigentlich, also es, wenn man das Buch aufschlägt, hat man so eine Karte mit dem Naturreservat und ich hätte mir eigentlich eher einfach so eine Karte von den Figuren gewünscht, damit man genau weiß, wer gehört eigentlich in welcher Beziehung zu wem.
Das wie hätte, in so manchen Buddenbrooks.
Ja, genau. Also so wie sind die Personen miteinander verwandelt, weil ich da manchmal einfach Probleme habe, mir Namen zu merken. Ich kam dann aber sehr schnell rein und das war, also ich hasse ja dicke Bücher. Per se. Und
das kenne ich.
Das war aber so ein Buch, wo ich mich jeden Abend gefreut habe, mich ins Bett zu legen und weiter drin zu lesen.
Oh, cool.
Also ich wollte gar nicht, dass es aufhört. Ich hatte die ganze Zeit so eine Freude und auch so diese Neugier, weil immer so ein halbes Geheimnis gelüftet wird, aber nie ein ganzes Geheimnis gelüftet wird. Und eigentlich fand ich alles an dem Buch abschreckend. Also als klar war, wir machen das, dachte ich, okay, dass es 600 Seiten lang ist, ist für mich abschreckend. Der Titel ist für mich abschreckend. Ich finde Der Gott des Waldes leider einen furchtbaren Titel. Also es ist ein Titel, mit dem ich nichts anfangen kann. Weder Gott noch Wald interessiert mich in erster Linie. Und Der Gott des Waldes sagt für mich irgendwie nicht so viel. Also es verspricht mir so eine Naturgeschichte, die dann vielleicht so mythologisch aufgebaut ist, womit ich nicht so viel anfangen kann. Und dann auch das Cover an sich fand ich auch nicht ansprechend. Stephen King fand ich nicht ansprechend. Und deswegen war ich eigentlich, bin ich mit sehr vielen negativen Emotionen erstmal rangegangen, weil ich dachte, das kann eigentlich gar kein Buch für mich sein. Und auch wenn ich dann FreundInnen davon erzählt habe, waren die alle so, es klingt eigentlich nach einem Buch, wie es dir nicht gefallen könnte. Also so ein quasi Krimi-Geschichte, jemand verschwindet. Und ich dachte aber immer, es sind gerade aber diese persönlichen Sichtweisen der Figuren, auch das sind Themen wie Klassismus auch sehr, sehr stark vorkommt, dass sowas wie Machtmissbrauch irgendwie vorkommt, dass man immer irgendwie diese Verzweiflung der Figuren irgendwie spürt. Ich habe vor allem mit der Mutter, mit Alice irgendwie sehr stark mitgefühlt, die am Anfang mir sehr unsympathisch war und immer mehr versteht man, warum sie zu dieser kaltherzigen Mutter geworden ist, die sie gegenüber Barbara ist. Und ich war wirklich wegen dieser ganzen Figurenkonstellation begeistert. Obwohl das wirklich nicht ein Buch für mich ist. Also
immer noch nicht.
Naja, doch schon. Also jetzt schon. Also ich habe das auch jetzt auch vielen Leuten empfohlen, weil ich dachte, das ist ein Buch, das kann man gut weglesen. Es ist ein richtiger Page-Turner, sagen die jungen Leute.
Ja, der Titel ist so eine Sache, ne? Also es ist, heißt im Original ja auch so The God of the Woods. Im Grunde lag das natürlich sehr, sehr nah. Also deutsche Verlage machen sich ja immer sehr viel Gedanken über Titel. Allerdings kommt es auch vor, ich weiß nicht genau, wie es bei Gottes Waldes war, da stand der Titel gleich von vornherein fest. Und bei einem Buch, das ich jetzt gerade übersetzt habe, da habe ich mitbekommen, dass die amerikanische Agentur halt als Vorgabe hatte für den deutschen Verlag, dass der Titel sich am Original orientieren muss, dass man da jetzt nicht so große Freiheit hat. Also mitunter haben wir komplett andere Titel genommen, zum Beispiel Chloris, was ich auch von Ry Curtis, was ich übersetzt habe für Beck, ein super, super guter Roman. Ist auch wieder im Wald spielt, das sind ganz viele Waldbücher, merke ich gerade, wo ein Flugzeug abstürzt, in den 80ern, stimmt, wo eine über 70-jährige Frau als einzige Überlebende sich dann da monatelang durch den Nationalpark alleine schlägt. Also ein faszinierendes Buch. Ja, ja. Und da heißt es das Original Kingdom Tide, was so ein Wort, was man überhaupt nicht übersetzen kann. Das ist so ein komischer religiöser Schwurbelkram aus Amerika.
Ja.
Und da haben wir dann einfach den deutschen Namen der Protagonisten genommen, Chloris.
Ja.
So, jetzt hätte ich aber auch nicht gewusst, wie man Gottes Waldes, na, also ein paar Ideen hätte ich gehabt. Das
Buch einfach Pan nennen.
Ja. Also die Auflösung ist natürlich, Pan ist der Gott des Waldes und von dem ist das Wort Panik abgeleitet. Das erfährt man irgendwann dann im Laufe des Buches und kann sich das dann so erschließen. Aber das erschließt sich natürlich nicht, wenn man das Buch in der Hand hat oder wenn man den Klappentext liest.
Nee. Ja, und selbst wenn es sich einem erschließt, ist es kein zwingend nötiger Titel für den Stoff.
Ja.
So, ne? Mich hat der Titel nicht so abgeschreckt, mich hat der auch nicht angesprochen, aber ich war da neutral. Das war jetzt nicht wie bei dir, dass ich dann gedacht hätte, oh, mich interessieren Wälder und Götter nicht, sondern das interessiert mich beides schon generell. Und ich habe es total gemocht, auf der ersten Doppelseite diese Karte zu finden, weil ich Karten immer liebe. Ich habe als Kind und Jugendlicher immer ganz viele Karten von allem Möglichen gezeichnet. Und ich mochte das, dass ich hier dieses Camp Emerson, natürlich benannt nach dem Dichter, Schriftsteller und Philosophen Ralph Waldo Emerson, dass dieses Camp Emerson hier abgebildet ist. Die Personen hätte man auch machen können, fand ich aber nicht so nötig wie in manch anderem Buch, was wir hier schon hatten. Und ich mag es immer total, wenn es so ein Mysterium gibt, also wenn jemand verschwindet. Also verschwundene Kinder ist für mich schon immer so beim Streamingdienst ein Punkt, wo ich eher draufklicke, wenn dann irgendwie so ein blutrünstiges Verbrechen in der Vergangenheit, ein verschwundenes Mädchen heutzutage, dann denke ich so, ja, das könnte mir gefallen. Und oft ist es dann so bei solchen Stoffen, dass das Geheimnis am Anfang eine riesen Verheißung hat und dann wird es im Mittelteil immer langweiliger und am Ende ist dann die Auflösung so eher enttäuschend oder konstruiert. Und das fand ich hier noch relativ gut gelöst. Also ich lese auch nicht gerne oder meist keine Krimis oder Thriller. Ich denke, das Buch hier hat so ein paar Stärken, die über das übliche Buch dieser Genres hinausgeht. So, das eine hast du schon erwähnt, dass eben Klassenunterschiede, Geschlechterunterschiede, ethnische Unterschiede und wie das zu Hierarchien in der Gesellschaft führt und wie da Ausbeutung mit betrieben wird, eine Rolle spielen. Und ich finde, dass die Liz Moore da einen guten Blick dafür hat. Und das in ihre Figuren so einschreibt. Und es wirkt auf mich nicht zu aufdringlich pädagogisch, aber man kriegt schon die ganze Zeit so ein Gefühl, wie das Leben in hierarchischen Strukturen nun mal ist. Und natürlich sind auch die 60er, 70er noch mal ein bisschen anders. das kann dazu führen, dass man sich heutzutage entspannt zurücklehnt und sagt, ja, damals wurden Frauen noch so behandelt in den 70ern. Ob das heute jetzt in allen Bereichen besser ist, kann dann jeder und jeder so für sich entscheiden. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass diese Van Laars eben dieses ganze Naturreservat besitzen und auch das Camp besitzen, in das dann ihre Tochter geht, in dem sie verschwindet. Die sind irgendwann aus Europa da hingekommen und haben sich eigentlich dieses von irgendeinem Native American Stamm besetzte Gebiet irgendwie unter unlauteren Hintergründen unter den Nagel gerissen. Ich denke auch mal, dass Adirondacks ein indianischer Begriff ist, ne? Oder dass es auf den Stamm zurückgeht, ne? Wie so viele Sachen da. Das ist in der Gegend um New York herum, also schon ein bisschen, also Bundesstaat New York, ne? Nicht ganz bei New York City. Ja, und mir hat das ganz gut gefallen, das Buch, aber so begeistert wie du war ich nicht, dass ich mich dann jeden Abend da so total drauf gefreut hätte, sondern ich habe es gerne gelesen, aber nicht begeistert. Und nicht begeistert war ich, weil ich keine der Figuren wirklich interessant fand. Ich fand, das waren alles eher Typen als richtige Individuen. Das sind so, also das sind wie so Rollen. Die eine ist halt die Polizistin von aus armem Hause mit also mexikanischem Einwandererhintergrund. Die andere ist die etwas queere polnischem. Ja, die
Siehst du schon mal wieder kein.
Ja, ich hab's.
Kein Klischee.
Ich hab's. Ja, das stimmt. Polnisch. Ich hab's auch länger nicht gelesen, muss ich jetzt sagen, und auch wieder vieles vergessen. Dann, ja, es gibt die etwas queer anmutende und in meinen Augen ziemlich coole, also das war noch eine meiner Lieblingsfiguren, die TJ, die Tessie, die Tochter des ehemaligen Campleiters, die jetzt das Camp leitet, die ist auch so ein bisschen mysteriös und eigenwillig und eigenständig und die spielt eine gute Rolle, finde ich. Und die konnte ich mir auch am ehesten noch so als markanten Menschen vorstellen. Bei der Louise oder der Alice Van Laar oder der Tracy verließ es mich dann. Nur die Barbara konnte ich noch sehr gut sehen. Die fand ich ziemlich stark noch. Aber bei keinen dieser Figuren kann man was sagen, finde ich, was über das Typische hinausgeht. Ein Beispiel. Die Barbara hat ja erst ihren Sohn Bear verloren, weil der verschollen ist. Und dann wird jetzt
ihren Bruder.
Die Alice.
Ja.
Die Alice hat ihren Sohn Bear verloren. Genau, nicht Barbara. Die Alice hat den Sohn Bear verloren. Leidet da sehr drunter, leidet auch an der lieblosen Ehe zu ihrem patriarchalen Karrieristen Peter. Und dann 14 Jahre später verschwindet ihre von ihr auch irgendwie entfremdete Tochter Barbara. Ein schweres Schicksal. Und die Figurenpsychologie dieser doppelt verlassenen Mutter finde ich glaubhaft. Ich finde, das ist gut gemacht. Aber nichts davon ist wirklich was Persönliches, sondern alles könnte auch bei Tausenden von anderen Müttern genau auf diese Weise so sich auswirken und anfühlen. Das heißt, ich bekomme von den Figuren das mit, was sozusagen ihre Klasse, ihr Geschlecht und ihre Ethnie hergibt, wie in so einem soziologischen Diagramm. Aber es fehlen dann die Bestandteile, die daraus noch eine dreidimensionale Figur mit einer eigenen Persönlichkeit machen würde. Und deswegen fand ich das so beim Lesen immer so spannend, aber wie geht's weiter, was kommt jetzt raus? Aber die Figuren waren für mich allesamt ein bisschen blass. Wie ging's euch damit?
Das ist ja spannend. Also gerade bei der Alice finde ich das halt überhaupt nicht. Denn mir ging's auch so wie Nefeli, am Anfang ist die super unsympathisch. Je mehr man von ihr mitbekommt, das ist ja
man fast schon. Man versteht ihre so eine, Verwundung so dann.
Es ist ja fast schon so eine Hiobsche Leidensgeschichte. Also der passiert ja jeder erdenkliche Mist. Und die wird halt Opfer sämtlicher. Okay, ich will jetzt auch nicht auf Klischees reduzieren, aber es ist halt, es passiert eben viel, viel Schlimmes. Ich will auch nicht so viel spoilern.
Das machen wir hier auch nicht. Klar, gar nicht bei so einem Thriller.
Also als dann zwei Traumata sich herausstellen bei ihr, die im Grunde ihr ganzes aktuelles Wesen definieren oder wo man das, wie man sie kennt, man lernt sie ja jetzt kennen, eben im September, August 1975 und alles andere sind Rückblenden und man kann sie immer besser verstehen, man kann immer besser nachvollziehen, was sie antreibt und trotzdem ist ja das große Trauma, was sie wirklich auf die Bahn in Richtung Hölle schickt, ist ihr selbst überhaupt nicht bewusst. Ja. Und als uns das dann klar wird, selbst da in dem Moment ist klar, wird deutlich, dass sie nichts davon weiß und sie wird es auch nie erfahren.
Ja.
Mhm. Und das fand ich schon sehr, sehr geschickt
absolut,
gemacht.
Absolut, da gebe ich dir so
und das finde ich auch überhaupt
aber
nicht.
Aber da sind Menschen halt von ihren Traumata und von ihrer Klasse und ihrer Gesellschaftsschicht und von ihrem Umfeld geprägt und nicht ein einziges Mal von ihren persönlichen Entscheidungen.
Naja,
naja doch, sowas wie ein Individuum sehe ich hier in dem Buch.
Naja, aber es geht ja alles los mit ihrer persönlichen Entscheidung. Sie entscheidet sich ja dagegen, gegen den Lebensweg wie ihre Schwester Delphine und für dieses, für sie vorgezeichnete Leben, dass sie als eine Ehefrau möglichst früh auf diesem Ball da geht, um sich da verkuppeln zu lassen und so weiter in den 50ern. Eigentlich so
weil
dieses
sie auch
Leben
nicht so viel Selbstbewusstsein lebt, wie ihre
genau.
Schwester hat.
Ja. Aber sie ist nicht ganz so gebildet, sie ist nicht ganz so pleatsch. Ja. Das finde ich auch schon sehr, sehr clever, dass du eine Figur hast, die jetzt eben nicht irgendwie toll ist und alles kann, sondern im Grunde kannst du nur ihre ganzen Defizite aufzählen. Und trotzdem finde ich, mit jedem Defizit, was man erfährt, wird sie irgendwie interessanter, wird sie für mich eben runder und dreidimensionaler.
Und auch irgendwo klug. Also die schafft ja dann trotzdem auch solche Bemerkungen zu machen, sowas wie, dass sie sagt, ihre eigene Mutter schafft es, also Beleidigungen zu machen, die nicht wörtlich sind. Also wo man die Beleidigung, ich krieg den Wortlaut nicht mehr hin, aber wo man die
spürt, ohne dass der Satz offensichtlich fies war. Also und, gemeine, heimtückische.
Ja, und
die das, Mutter von Alice.
Genau, die Mutter von Alice. Mhm. Und dann, die triezt sie ja auch immer. Die sagt ihr quasi ja, geh dich noch mal frisch machen, auch wenn sie gerade sich eigentlich schon frisch gemacht hat. Mhm. Und das sind schon dann so Beobachtungen, wo ich denke, die ist Die denkt von sich selber eigentlich, dass sie dumm ist. Also das wird auch immer wieder wiederholt. Aber Liz Moore erzählt sie trotzdem nicht als dumme Frau.
Ja.
Und ich finde auch, was sie als sehr eigenen Charakter macht, ist auch diesen Umgang mit diesem ganzen Wahnsinn, die flüchtet ja in Alkohol und auch in Tablettensucht. Und auch wie das geschildert wird, ich spüre da was ganz eigenes Wesenhaftes und was ganz eingesperrtes. Also für mich war das dann nicht ein Klischee, sondern ich war wirklich ergriffen davon, dass ich dachte, boah, die kann gar nicht flüchten. Die ist da wirklich gefangen und das ist für mich kein Klischee, das ist für mich ganz, ganz nah spürbar. Ich gebe dir vielleicht recht bei so ein bisschen anderen Figuren, also gerade auch zum Beispiel Judita, diese Polizistin, die ist so emsig und will es einem beweisen, ist genauso, wie man sich das irgendwie vorstellt als junge Polizistin. Die hatte für mich auch keine große Nähe. Aber ich glaube, es sind auch einfach zu viele Figuren natürlich, um mit allen irgendwie eine Nähe zu haben. Es gab da für mich auch so Figuren, mit denen ich eine größere, also wo ich das Gefühl hatte, ich lese da mehr raus oder fühle auch mehr mit als bei anderen.
Ich will auch nicht sagen, dass in meinen Augen die Figuren hier Klischees sind. Ne? Also so möchte ich das nicht verstanden wissen, sondern was ich meine ist, es sind eher Typen. Also ein soziologischer Blick, nicht ein individualistischer Blick. Und so ein bisschen ein vielleicht typisches Frauenschicksal von einer Frau, die in die Upper Class einheiratet, mit wenig Selbstbewusstsein, von der Mutter auch eher so kurz gehalten und die dann in diese von Cornelius angedeuteten Härten und Höllen da hineingerät. Und die Lutpak, also die Judita, die polnische Ermittlerin, die ist jetzt auch nicht irgendwie ein reines Klischee oder eine Figur, die es in der Realität so nicht geben kann. Aber das Augenmerk von der Autorin liegt auf dem Systemischen und nicht auf dem Individuellen.
Ja.
Mit dem Systemischen meine ich, es geht ganz klar darum, wie sich eine junge Frau in einem damals auf jeden Fall noch Männerberuf wie Polizeiarbeit, Ermittlung behauptet und mit was für systemischen Problemen sie konfrontiert wird. Und ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist, sondern das ist ja auch eine Stärke des Buches, einen Blick eben für das Systemische zu haben und für so soziologische Fragen. Es ist nur etwas, was für mich die Figuren nicht so interessant gemacht hat. Ich fand fast alle Figuren außer halt Barbara von La und diese TJ öde. Und auch die Mutter, das ganze Leiden von der, schön und gut. Aber es ist eine zutiefst passive Figur. Und passive Figuren sind jetzt nicht die, die mich irgendwie in so einen Roman reinziehen. ich kann das, was alles, was ihr gesagt hat, unterschreiben und das auch von der Seitenlinie so beobachten, aber mein Interesse an der Frau ist dann trotzdem nicht so groß. Ich denke so, ja, gut, dann säuft sie jetzt, schade, traurig, aber mir ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Aber hattet ihr noch andere Figuren, die ihr interessant fand? Vielleicht auch mal einen Mann?
Ja, alle. Ich glaube, man guckt ganz anders.
Du liebst sie alle,
ja. Ja, total. Also ja. Ich glaube, man
alles guckt, deine Babys.
Man guckt ganz anders auf so gerade so ein Buch, wenn man es übersetzt und wenn man sich so kleinteilig mit jeder Figur beschäftigt, dass man auch so eine Sprache für sie finden will. Mhm. Also bei mir ging es zum Beispiel auch mit der Juditha Lappeck. So bei der habe ich auch ganz viel mitgefühlt und mitgefiebert und mitgelitten. Also allein diese Szene. Die ist ja jetzt schon mit über 20, hat sie ihre Polizeiausbildung fertig, ist eine der ersten Kriminalpolizistinnen überhaupt da in dem System in New York State und muss jeden Morgen 2 Stunden zur Arbeit fahren, jeden Abend 2 Stunden zurück, weil sie halt, wie sich das bei ihr gehört, bei ihren Eltern lebt.
Ein eigenes Motel,
ne? Ja. Damit sie und als sie dann so die eine Nacht, hat, ne? Als sie da so lange arbeiten musste, die eine Nacht in so einem Hotelzimmer schläft und am Morgen dann ihr Vater vor der Tür steht und sagt, das war's jetzt, Madame, du kommst jetzt schön mit nach Hause. Und der Moment ist, wo sie dann entscheiden muss, bin ich jetzt, übernehme ich jetzt Verantwortung für mich, gegen die Familie, die mich ja auch prägt und da
Nährt
trägt.
Hat, aber auch
genau, bremst. Ja. Also das fand ich zum Beispiel eine ganz starke Szene, die ich total auch selber nachfühlen konnte und nachvollziehen. Mhm. Ja, oder zum Beispiel auch Karl, um jetzt mal eine Männerfigur in den Raum zu stellen. Also der ist auch eine meiner Lieblingsfiguren, gerade auch, weil da bestimmte Themen dann wieder beleuchtet werden, die sonst eher wenig eine Rolle spielen in dem Buch. Zum Beispiel dieses furchtbare amerikanische Gesundheitssystem. Mhm. Also wie dem Karl da mitgespielt wird, ist wirklich also ganz, 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 ganz furchtbar. Aber es stimmt, das große Thema ist sicherlich die Misogynie und die frauenfeindlichen Strukturen der Gesellschaft damals.
Ja, aber auch die
und ich glaube,
Klassenherrschaft.
Ja, aber ich muss dir auch am Anfang ein bisschen recht geben, was du sagtest, Anselm. Ich hatte nämlich hin und wieder dann das Gefühl beim Lesen, auch beim Übersetzen, oh Gott, war das alles furchtbar. Alleine wenn zum Beispiel die Alistair gegen ihren Willen in die Psychiatrie eingewiesen wird.
Stimmt.
Ja. Aus überhaupt keinem Grund.
Ja.
Nur um sie ruhig zu stellen, wo man nicht mal was lesen
nachdem
darf.
Nachdem ihr Sohn
oder irgendwie
verschwunden
ein Heimerspiel ist, genau, nachdem der Sohn verschwunden ist.
Und Barbara soll ja auch quasi nur ruhig gestellt werden. Also so dieses
Weitergemachte,
alle sollen
genau.
funktionieren.
So, aber ich hatte das Gefühl, dass man hin und wieder so ein bisschen in die Falle tappt, zu denken, ja, oh Gott, das war das damals alles schlimm in den 60ern, in den 70ern. Gott sei Dank sind wir heute weiter. Aber natürlich muss man hier immer dabei im Hinterkopf haben, naja, so weit sind wir nun heute auch nicht.
Ich glaube aber, das ist zum Beispiel vielleicht noch mal anders, wenn man es als Frau liest, dass man sich gerade so denkt, diese Begegnungen auch mit Männern oder so, dass die mir nicht so weit weg vorkommen. Oder auch diese Erwartungen auch an Mütter oder auch an eine Partnerin und wie man zu sein hat und wann man zu Hause zu sein hat und ob es ein Talk of the Town ist, ob man mit mehreren Männern geschlafen hat oder nicht. Also das kommt mir nicht so fern vor. Das kam mir immer noch aktuell vor. Und was ich dem Buch dann auch eben zugute halte, ist dadurch, dass es ja so unterschiedliche Perspektiven sind, dass da so immer wieder neue Konstellationen aufkommen und zum Beispiel auch so kleine Themen wie benehme ich mich eigentlich in einer neuen Gruppe? Bin ich cool? Also zum Beispiel in diesem Ferienlager. Ich meine, Ferienlager ist eigentlich ein cooles Setting. So, du
absolut,
hast dann,
seit Freitag der 13.
Allein diese, es gibt dann Tracy, die sehr unscheinbar ist und quasi unter dem Bett von Barbara in dem Stockbett quasi im Ferienlager schläft oder über dem Bett, keine Ahnung, die wechseln auch irgendwann. Und die ist ein cooler Charakter, weil sie so eigentlich einem ziemlich egal ist, aber sie so bemüht, einfach nicht aufzufallen und sie so heimlich verknallt, natürlich in dem Jungen, von dem sie eigentlich wissen könnte, dass er nicht zurückverknallt ist und sie himmelt irgendwie Barbara an, weil Barbara irgendwie punkig ist. Man weiß ja noch gar nicht, was Punk ist, aber sie ist so anders und so besonders und kennt sich aus. Und ich dachte so irgendwie auch cool, dass solche kleinen Themen auch Platz in diesem Roman haben, wo es ja eigentlich darum geht, dass jemand verschwindet. Also was Größeres kann es ja nicht geben und trotzdem sind so
Ja, man kann sagen, es ist ein moderner, historischer Gesellschaftsroman.
Ja,
ne?
Ja.
Der mit dem Wissen von heute die Zeit von damals als Gesellschaftspanorama in einem Krimi-Thriller-Setting beleuchtet.
Ja.
Und das ist schon eine Stärke, abgesehen von der Stärke, dass halt meiner Ansicht nach die Liz Moore diese Informationsverarbeitung gut drauf hat. Ne? Mhm. Wie viel gebe ich dem Leser und wie viel halte ich zurück, um das Interesse an dem Stoff wach zu halten.
Und wann lasse ich auch.
Das funktioniert meiner Ansicht nach ganz gut.
Und auch wann lasse ich welche Figur sprechen? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, einen Roman mit so vielen unterschiedlichen Figuren irgendwie zu erzählen, also immer aus deren Sicht auch zu erzählen. Und ich fand, das war auch immer sehr wohl komponiert, wann welche Stimme drankommt. Es war ja auch eben nicht bereihum. Manchmal tauchen auch die Figuren direkt mehrfach hintereinander auf. Und das kam mir sehr, sehr wohl komponiert und durchdacht vor und das eben bei 600 Seiten. Also für mich hielt es wirklich die Spannung. Und ich habe mich immer wieder gefreut, so was danach kommt und dachte so, hoffentlich kommt gleich wieder der andere Charakter. Und dann war ich im neuen Charakter drin und war so, oh, hier ist es ja auch toll. Das ist wie so ein Haus mit mehreren Zimmern und in jedem Zimmer kann man was entdecken und jedes hat so ein kleines Geheimnis und es hört nicht auf. Das fand ich schon.
Das ich Geheimnis, finde, ein interessanter Punkt ist auch dieses Setting mit dem Ferienlager. Mhm. Also wir haben das ja in Deutschland nicht in der Form, jedenfalls nicht so wie in Amerika.
Ja.
Und in Amerika ist das ja ein absoluter Kindheitsort von einem Großteil der Bevölkerung. Also
wo auch ein Großteil der Bevölkerung mal zum ersten und letzten Mal im Leben vielleicht mit sehr anderen Menschen zusammenkommt.
Ja, zum Beispiel. Aber es ist halt da, es ist halt gerade bei Familien, wo beide berufstätig sind, also auch schon so seit den 50er, 60er Jahren, die hatten halt, wenn dann die großen Ferien anstanden, in Amerika sind ja immer 3 Monate Sommerferien. Mhm. Ja, keine Möglichkeit, irgendwie eine Betreuung für ihre Kinder zu finden, als die halt in so ein Ferienlager zu stecken. Und viele sind da jedes Jahr immer wieder hingefahren. Das hat man hier ja auch, ne? Die Ferienkinder.
Und irgendwann sind sie dann die Größeren, die anderen betreuen dürfen, ne? Und knutschen am See rum und so.
Zum Beispiel Louise, die jetzt da als Job quasi, ne, nebenbei Geld verdient und früher auch da schon ein Ferienkind war. So geht das über Generationen halt weiter. Und im Deutschen, also in Deutschland haben wir das ja in der Form nicht, aber wir kennen das natürlich nicht nur durch Freitag der 13., sondern eben viele, viele Serien und Filme und Bücher.
Ja, ist
uns
so
das ja auch vertraut.
Ein Übergang zum Erwachsensehen.
So
ja,
zum ersten
Mal weg von zu Hause.
Es gibt auch keinen Film über ein Ferienlager, wo es mal regnet. Oder es ist immer geiler Sonnenschein. Und die Leute springen in den See und so weiter.
Und es wird auch immer Wahrheit oder Pflicht gespielt. Auch hier. Auch das enttäuscht nicht. Auch das ist eine coole Szene.
Genau. Und immer machen die Betreuer miteinander rum und dann verschwindet jemand, weil sie nicht aufgepasst haben.
Ja.
Aber es sind so diese, ich finde, es sind so diese Kleinigkeiten auch ein bisschen, was du meintest, wie zum Beispiel gleich auf den ersten 2 Seiten kriegt man mit, sie hat irgendwie, ihr Freund ist aufgetaucht und dann hat der, ein anderer hat ihm auf die Fresse gehauen. Mhm. So. Und das ist natürlich schon mal dramatisch, was man da im Hinterkopf hat. Es wird aber gar nicht weiter thematisiert, weil es in dem Moment nicht Not tut. Aber natürlich taucht diese Szene dann irgendwann wieder auf und sie taucht sogar aus 2 Perspektiven auf. Und jede dieser Perspektiven trägt noch wieder was Neues dazu bei, dass einen die Situation noch besser verstehen lässt. Und ganz am Schluss wird es nochmal wieder aufs Tapet gebracht und man merkt, oh, das war sogar ein ganz entscheidender Moment.
Ja.
Und das, es gibt ganz oft diese Punkte, also ich frag mich, ich würde gerne mal zurückgehen und gucken, wie das, wie die große Wand von Liz Moore in dem Wohnzimmer, wo die ganzen Post-its hängen, um dieses Ding zu strukturieren.
Ich
also
habe den Eindruck,
super gut,
dass Liz Moore auf jeden Fall eine sowohl sehr intelligente als auch sehr fleißige Frau ist. Beides braucht man irgendwie dafür, das zu machen.
Ja. Ich habe in Interviews gelesen, dass sie Bücher so konstruiert, dass sie mit dem Ort anfängt. Also als erstes muss der Ort stehen und dass es der Adirondack, die Adirondacks Park. Die kennt sie auch von ihrer Kindheit aus. Also sie hat auch Vorfahren dort mütterlicherseits und hat eben auch mitbekommen, was es mit so einem Ort macht, wenn reiche Menschen plötzlich dahin kommen und sich das leisten können und sich plötzlich der Staat auch dafür interessiert, diesen Ort zu erhalten und vorher aber nicht.
Mhm.
Und fängt eben mit dem Ort an und dann setzt sie Menschen rein und dann sucht sie Probleme für die Menschen. Also so ist ihre Herangehensweise. Und ich fand das schon auch interessant, dass als erstes eben der Ort klar war. Und
kann ich total gut nachvollziehen.
Ja, ich auch.
Ja, sie hat auch im Interview gesagt, dass sie erst irgendwie 100 Seiten geschrieben hat. Dann war die Story eine völlig andere und sie hat dann nochmal komplett neu angefangen. Aber dieser Ort, der ist halt geblieben, weil ihr der so wichtig war.
Aber ihr kennt das auch als Autoren, ne? Dass man manchmal von so einem Setting oder so einer Stimmung so angesprochen ist, sondern sagt, ich möchte irgendwas da spielen lassen und erst dann kommen die Figuren und deren Themen.
Und ich finde, da merkt man das auch und ich finde, es schwingt aber auch so ein bisschen die Frage mit, wem gehört die Natur? Sind es die reichen Menschen oder sind es die Menschen, die sich dort wirklich auskennen und die auch die Skills beherrschen, um im Wald überhaupt überleben zu können, die sich im Wald zurechtfinden? Also gerade auch dieses, ich erzähle einen Wald, in dem sich alle verlieren können und dann gibt es aber Menschen, die sich den Wald nicht leisten können, die sich auskennen. Das finde ich toll.
Wow, Menschen, die sich den Wald nicht leisten können. Also ich glaube, was du gerade in den letzten 20 Sekunden gesagt hast, ist so ziemlich die Essenz von dem Buch, wenn man das bis zum Ende liest. Dieses Thema, wem gehört der Wald oder wer ist mit dem Wald in einem besseren Kontakt? Die Reichen, die ihn gekauft haben oder die Menschen, die sich in ihm auskennen.
Ja, und wer sich am meisten sich auskannte, ist natürlich längst vertrieben worden. Die Indigenen.
Die spielen hier keine Völker. Große Rolle, aber sind so als dunkler Schatten im Hintergrund. Ne?
Ich wollte auch sagen, cool, das schwingt mit. Also
das schwingt ja letztlich dadurch mit, dass auf jeder vierten Seite das Wort Adirondacks kommt, was ein indianisches Wort ist. Und auch Pate steht für diesen Adirondack-Chair, den wir ja auch hier an der Alster haben, wo man sich so schön, der weiße Amerikaner seinen dicken Hintern in diesen Sessel plumpsen lassen kann, um sich die Natur anzuschauen, die sie den ursprünglichen Bewohnern weggenommen haben.
Trotzdem eine etwas fiese Frage, weil sie aus meiner Sicht semi-rhetorisch ist. Hat euch irgendwas an dem Buch überrascht? Irgendwas, was die Figuren sind, machen.
Ja, also ich wäre auf kein Neues, was man nicht schon wusste. Ich wäre auf keinen dieser Twists gekommen. Mich hat überrascht, wie geradlinig diese Biografie der Alice verläuft, obwohl ihr fast nur schlimme Sachen passieren, aber die alle von der Gesellschaft so gewollt sind, so gepusht werden und also gerade auch in diesen oberen 10.000. Also es ist ja wirklich die eine Familie, die eine Rolle spielt, die ist ja auch in der New Yorker Gesellschaft, also absolut
diese
top
Anwälte,
oben, oben auf, ne, denn ja auch diese ganze Gegend da gehört.
Aber kennen wir das nicht alles?
Und in
kennen
der
wir nicht
Form,
diese reichen Familien und kennen wir auch nicht diese Aufsteiger, Ermittlerinnen?
Ja gut, ich habe
kennen
auch
wir nicht auch diese etwas
queeren
Jugendlichen,
geguckt, aber
die weglaufen wollen und die mysteriösen Waldhüter und so. Ich meine, also ist irgendetwas, irgendwas wirklich überraschend, dass ihr sagt, ach, das habe ich noch nicht so gesehen oder das wusste ich noch nicht über Menschen.
Wie gesagt,
das,
was ich eben geschildert habe.
Ja, du hast gesagt, die Twists haben dich überrascht.
Ja, die haben mich überrascht, aber mich hat tatsächlich auch der Lebensweg von Alice überrascht. Also das ist ja auch, da ist ja auch ein Plot-Twist nach dem anderen bei dem, was ihr passiert. Und mich hat überrascht, wie gut es funktioniert, dass das,
aber ist sie nicht die typische,
einfach wie so eine Maschinerie
reiche
abläuft.
Frau? Also sie ist eine reiche Frau, die unglücklich ist in einer kalten Ehe und sie hat aber keine finanziellen Probleme, aber sie säuft. Also das ist ja jetzt nur nichts.
Ja, das ist aber ja nicht das Überraschende. Das Überraschende ist ja, wie das alles so gekommen ist. Wie die 17-Jährige da in diese Richtung gesteuert wurde und wie der eine Rad in das andere griff, um genau zu diesem Ergebnis zu kommen. Was ja offenbar das gewünschte Ergebnis ist.
Also mich hat das nicht überrascht, aber ich würde mal sagen, das ist am ehesten noch etwas, was auf jeden Fall einige Leserinnen und Leser fesseln kann, so als was man noch nicht so es gibt schon so ausgetretene Pfade und gerade sehr erfolgreiche Bücher sind oft sehr erfolgreich, weil sie diese ausgetretenen Pfade mit einem etwas schöneren Glitter versehen und einem das, was alle schon wissen, nochmal in einer etwas neuen Geschmacksrichtung präsentieren und man sich dann so sagen kann, ah geil, wieder ein Buch, das mich bestätigt hat in dem, was ich schon über die bösen Reichen und die bösen Männer wusste.
Mich hat überrascht, dass es, obwohl es ein Thriller ist, von dem ich letztendlich irgendwie den Anfang und das Ende nicht wirklich überraschend finde, mich trotzdem so packt, weil es so klug ist. Also mich hat einfach eher so die einzelnen Beobachtungen auf die Natur, auf die Menschen, auf andere Menschen, auf sich selbst und wie das ineinander verzahnt ist. Also die Form hat mich überrascht vom Buch. Nicht inhaltlich unbedingt, aber die Form fand ich, auch die Machart, das hat mich überrascht für ein Buch, das mich rein vom Genre wirklich nicht interessiert.
Wo du das sagst, ich glaube, was mich überrascht hat, ist, abgesehen genau von der Struktur des Erzählens, ist vielleicht auch, dass wenn man eine bestimmte Menge an nicht so überraschenden strukturellen Details zusammenträgt, dass doch wieder was Neues ergibt. Ne? Ja. Also wenn du davon nur so 2-3 Zutaten hättest, würde man sagen, ja, okay, ne? Aber es ist eine ganze Menge und das ergibt halt so ein großes Panorama. Und ich sage ja auch nicht, dass Gesellschaft im Rückblick vor allen Dingen, wenn man jetzt auf die 70er guckt und sich das so ein bisschen vereinfacht, nicht eben auch genauso typisierend ist. Ne? Gerade wenn man in der Zeit länger zurückguckt und die Leute noch nicht ganz so individualistisch waren. Ne? Also, es ist ja auch ein bisschen mehr geworden, dass jeder so seine eigene Joghurtmarke sein will. Und damals waren die Leute schon auch eher noch in Gruppen oder haben sich mit ihrer Klasse und Herkunft noch stärker identifiziert vielleicht. Wenn man das alles so zusammenträgt, ergibt sich vielleicht durch die Menge an nicht Überraschendem doch was Überraschendes, würde ich jetzt mal so ein bisschen blurb-mäßig sagen.
Ich finde es immer erstaunlich, dass das als Thriller bezeichnet wird. Also es steht ja auch nicht Thriller drauf, Beck bezeichnet es selber nicht als Thriller. Aber in vielen, vielen Rezensionen heißt es immer von vornherein, ja, Thriller, Thriller, Thriller.
Das steht auch ein literarischer Thriller der Spitzenklasse. Ach nee, das ist von Guardian.
Das steht ab der zweiten Auflage nicht mehr drauf.
Ja,
aber da ist natürlich Stephen King vorne drauf.
Ja, ja.
Der Thriller-König.
Aber es ist auch ein Thriller.
Trotzdem
ne?
ist es ja viel mehr ein Familienroman und Gesellschaftsdrama als ein Thriller. Also
Buddenbrooks in den Wäldern.
Ja, also sind Buddenbrooks auch ein. Also
mit Kriminal, mit
kannst
Kriminal
du auch ein, als Thriller.
Ja.
Effie Briest in den Wäldern.
Ja, aber ich meine, alleine wie sich bestimmte Dinge auflösen, ist ja eigentlich wirklich gegen diese Standards, die so ein Thriller setzt.
Ich finde aber leider, dass einfach das Paket, also das Package es zum Thriller macht. Also auch der Klappentext hinten mit, manche sagen, es sei tragisch, was dem Van Lars widerfahren ist. Manche sagen, die Familie habe es verdient. Also da bin ich eigentlich schon als Käuferin raus, weil ich denke.
Ich fand das cool.
Echt? Nee, ja. Ich war dann so,
ich finde das
spannend. Also aber ich finde gerade das Cover eigentlich wenig Thriller-mäßig. Also der Titel ist überhaupt kein Thriller-Titel. Dann ist dann dieses Rosa, ne, was runterläuft, was ja ein bisschen wie Blut aussehen. So, das finde ich wirklich das Cleverste am Cover. Vor allem, weil man später ja merkt, wie wichtig diese rosa Farbe ist.
Ja, das stimmt.
Was die noch für eine Rolle spielt. Ja. Aber am Anfang kann man das halt überhaupt nicht wissen und denkt, was soll denn
rosa
das?
Rosa Blut.
Genau, das auch so ein bisschen glänzend drauf gedruckt ist.
Ich denke aber, wir können uns darauf einigen, dass wir das Buch eigentlich allen Leuten, die gerne lesen, und die gerne Gesellschaftspanoramen mit Spannung und soziologischem Feingefühl lesen, das Buch empfehlen können.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Jetzt möchte ich was über dich vorlesen, bevor vielleicht Nefeli noch eine Stelle aus dem Buch vorliest.
Mein Gott.
Nämlich hier, Wilhelmine Bach hat über dich geschrieben auf MTV. Wer manchmal Schwierigkeiten mit deutschen Übersetzungen hat und lieber auf Englisch liest, kommt bei der Gott des Waldes trotzdem auf seine Kosten. Cornelius Hartz hat den fast 600 Seiten langen Roman liebevoll ins Deutsche übertragen, dass man bei drei verschiedenen Zeitebenen, einem ganzen Ensemble von Figuren und mehreren Generationen von Männern namens Peter van Laar nicht den Überblick verliert, ist kein leichtes Unterfangen. Doch Hartz fängt mit seiner klaren und unaufgeregten Sprache die Gedanken der 12-jährigen Tracy genauso ein wie die des 60-jährigen Rangers Carl. Das macht den Roman auch in der Übersetzung zu einem wahren Genuss.
Oh. Ja,
da hat sie völlig recht.
Ja, da wollen wir Wilhelmine nicht widersprechen.
Nein, das hat mich natürlich sehr gefreut, das habe ich auch gelesen. Und das kommt nicht so häufig vor, dass wir ÜbersetzerInnen mal namentlich genannt werden in einer Rezension und dann auch mal auf die Rezension, auf die Übersetzung eingegangen wird. Also außer es gibt so ganz grobe Fehler, wo dann jemand sagt, irgendwie hier XY hat aber missgebaut.
Ich weiß gar nicht, was Wutbier ist. Das ist nämlich kein Wurzelbier.
Genau.
Ja.
Ja. Aber das, das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ist natürlich, ne? Applaus ist das Brot des Künstlers. Aber ich muss sagen, wenn man für C.H. Beck arbeitet, dann nagt man auch nicht am Hungertuch. Also das ist ein guter Verlag, der sich sehr gut um seine Freelancer kümmert.
Das ist doch mal etwas Erfreuliches.
Gab es irgendwelche Momente, wo du dich auch, also wo du auch Liz Moore auch kontaktiert hast, um irgendwie, gibt es ja manchmal, dass man
ja, so das war leider, das war leider sehr schwierig. Also bei anderen Büchern ging das wesentlich einfacher. Also ich hatte ja schon Edward Carey erwähnt, von dem habe ich ja auch letztes Jahr wieder ein Buch übersetzt, Edith Holler, was gerade rausgekommen ist, auch ein ganz toller Roman. Da war das wirklich so, ich habe den angeschrieben, der hat mir sofort geantwortet und wir haben ganz eng miteinander gearbeitet, weil da zum Beispiel viele Shakespeare-Zitate drin waren, die einfach so in den Text reingestreut waren und er hat mir geholfen, ein paar aufzuspüren, auf die ich nicht gekommen bin, solche Sachen. Mit Liz Moore hatte ich auch eine ganze Reihe Fragen, vielleicht so 5, 6 sehr konkrete Fragen zum Text, bei denen ich nicht weiterkam, aber leider gab es da überhaupt keinen persönlichen Kontakt, was nicht zuletzt daran lag, dass da gerade Long Bright River verfilmt wurde. Ah. Also das war ihr voriger Roman, der auch bei Beck rausgekommen ist. Das ist ja noch, ist auch so ein bisschen, das geht noch thrillermäßiger los, dass da eine Leiche ist und die Polizistin kommt. Und nachher löst sich das auch, als wird es zu einem kompletten Familiendrama. Mhm. Ein ganz, ganz toller Roman, aber das wurde dann als Serie verfilmt, gerade als ich dran saß mit der Übersetzung von Gott des Waldes. Und sie hat auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben und deshalb war sie da ständig am Set und überhaupt nicht verfügbar, nicht erreichbar. Also ich konnte das nur über Beck an die Agentur schicken lassen und die hat dann am Schluss, da waren wir glaube ich schon in der Layout-Phase, mir dann gesammelt auf meine Fragen einmal antworten können. Aber das war trotzdem eine gute Antwort, die mich weitergebracht hat, also kennengelernt habe ich leider bis heute noch nicht.
Und hat sie was zur Übersetzung sagen können? Das kann sie ja vermutlich nicht beurteilen, ne? Also so, danke.
Nee, also sie hat Beck gratuliert zu den 100.000 Exemplaren.
Ja.
Aber klar, kriegst du ja auch Lizenz für. Nee, aber ich sitze ja gerade jetzt auch wieder an einem Roman von Liz Moore, den Beck nächstes Frühjahr rausbringt, nämlich der erste, ihr
und
Erstling.
Kann der was?
Der kann richtig was. Ja? Also der ist 2012 erschienen, im Original und bis heute halt nicht das übersetzt
Heft.
Worden. Heft ist das, genau. Mhm. Heft, der wird auf Deutsch heißen, wahrscheinlich der andere Arthur.
Da geht es um so einen sehr stark adipösen Mann und eine junge Athletin.
Ja, ein Athlet.
Athleten, die in Kontakt miteinander kommen.
Ja, mehr oder weniger. Also, Also es geht um dieser Arthur, sitzt in seinem Haus in New York und wiegt über 300 Kilo und kann gerade mal so vom Sofa bis zur Küche und zurück, war früher Universitätsdozent und eine ehemalige Studentin von ihm nimmt Kontakt zu ihm auf, die er auch lange Jahre nicht gesehen hat und deren Sohn soll nachher Unterricht bekommen.
Mhm.
Aber da ist es auch wieder, da habe ich nur zwei Stimmen, da wechseln sich nämlich immer der Mann und der Junge ab.
Mhm.
Aber es sind sehr unterschiedliche Stimmen. Also vom Bildungsgrad her, vom Zugang, vom Alter her. Das ist ganz, ganz spannend, das zu schreiben und das zu übersetzen.
Aber kommen wir nochmal zu den Stimmen in der Gott des Waldes. Ich fand die halt weder mit Zeitkolorit 60er, 70er angereichert, noch irgendwie groß unterschiedlich. Ich fand die einfach solide runtergeschrieben mit kleinen Veränderungen. Wie ging es dir, Nefeli?
Ja, stabil.
Stabil so. Ne? Kann man gut lesen, aber also, da war jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt aber die Sprache der 70er eingefangen oder oh, das ist jetzt die Sprache einer polnischen Einwanderin eingefangen oder eines 60-jährigen Rangers, sondern die reden eigentlich alle, oder die personale Erzählhaltung ist halt immer gleich.
Genau, und das finde ich aber sehr angenehm, also dass es einfach eine klare Erzählerstimme gibt, die relativ
neutral, nüchtern
ist, die wenig mit, keine Ahnung, Adjektiven arbeitet, sondern einfach eher mit nüchternen Beobachtungen. Ich fand die Dialoge immer gut. Also die haben mich nicht rausgeworfen oder so. Die wirkten auf mich
waren auf
lebendig.
Jeden Fall nicht blöd. So,
genau,
ne?
Die waren nicht gestelzt oder über. Ja. Selbst bei den dramatischen Szenen, und davon gibt es ja auch einige. Ich werde auch gleich noch mal was vorlesen. Aus der Drama-Ecke. Selbst da fand ich die Dialoge nicht irgendwie verkünstelt. Also es ist ein sehr unverkünsteltes Buch.
Aber wie fandst du das beim Übersetzen?
Nö, das ist ja gut.
Fandst du die Stimmen im Original recht unterschiedlich? Die du dann bändigen musstest oder ins Deutsche übertragen musstest?
Nö, also ich habe schon das Gefühl, dass ich unterschiedliche Stimmen habe bei verschiedenen Figuren. Aber ich glaube, das ist auch eine Stärke des Übersetzens, wenn man das nicht unbedingt so gleich merkt. Also es ist nicht so vordergründig ist. Die beste Übersetzung ist ja eigentlich eine, von der man überhaupt nichts mitbekommt, weil sie einem nicht auffällt.
Ja.
Es wäre auch zu viel, wenn man jetzt in so eine Art sprachverliebtes Buch hier reingeraten würde, weil man hat ja das Gesellschaftspanorama und den spannenden ja. Krimi-Plot, das, also jetzt dann noch irgendwie sozusagen dann die Person anhand ihrer Sprache darzustellen, das wäre ein bisschen viel.
Also es gibt schon bestimmte Dinge, auf die ich dann achte, wenn ich zum Beispiel, wenn die sich 1975 unterhalten, gerade wenn die Jugendlichen sich unterhalten, dann sagen die halt nicht cool oder krass, dann sagen die sowas wie Dufte zum Beispiel. Ja. Was du halt heute nicht mehr unbedingt sagst. Ja. Aber
ist das im Original dann auch entsprechend so?
Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Also das ist also auch, das ist auch was sich im Amerikanischen nicht so sehr verändert hat wie bei uns.
Okay.
Ja.
Spannend.
Ja. Ja. Die Jugendsprache ist bei uns also so eine,
ja, die ist viel lebendiger.
Wendiger.
Ganz klar. Ja.
Ah, okay.
Also das ist jetzt zwar heute wieder was anderes mit Sass und so weiter, ja. mit dieser Gen Z-Sprache, aber das ist halt ein ganz, ganz spezielles Phänomen, das ich zum Glück auch noch nie abbilden musste.
Okay. Kommt bestimmt also, noch.
Ja, mein 18-Jähriger, gerade in dem Roman, den ich jetzt übersetze, der lebt zum Glück im Jahr 2008.
Aha, ja.
da war noch nicht so viel davon, genau.
Ich lese noch eine Stelle vor.
Okay.
Eine Stelle, die auch, also man hat ja schon gemerkt, ich bin Fan von Alice und das ist ein bisschen eine längere Lesestelle, aber die so ein Wendepunkt, nicht Wendepunkt, aber so ein einschneidendes Erlebnis
bei
Alice.
Darf ich dich noch fragen, ob danach dann die Folge vorbei sein soll? Oder wollen wir Cornelius noch was fragen zum Übersetzen?
Hast du noch Fragen? Ich glaube,
ich habe nur diese eine simple Frage, wie du an die Übersetzeraufträge kommst. Und ich habe es jetzt so verstanden, C.H. Beck hat einfach einen Stamm von Übersetzerinnen und Übersetzern und fragt dann, bei einem bestimmten Buch denken die, da kommt eigentlich der Cornelius oder die Monika in Frage. Fragen wir die beiden mal. So, und dann sagst du, ja, ich möchte gern. Monika sagt, ich habe gerade keine Zeit.
Ja, genau. Also so läuft das in der Regel. Bei Gottes Waldes war es jetzt so, dass dieses Buch ja sich so gut verkauft hat und so populär wurde, dass da das erste Mal das passiert ist, dass mich jemand von einem mir bisher beruflich, einem Verlag, mit dem ich noch nicht zusammengearbeitet habe, sich gemeldet hat und gesagt, ihnen hat die Übersetzung so gut gefallen, dass sie mir einen Auftrag anbieten wollen. Mhm. Das ist natürlich ganz, ganz toll.
Ja.
Aber in der Regel ist es. Ich
war zwei Wagen nach Polen rüberfahren.
Das ist das, was es so schwierig macht, in den Beruf reinzukommen und sich da auch zu behaupten, vielleicht, weil es läuft alles nur über Connections und und klar, wenn man gute Arbeit macht und sich einen Namen macht, dann hilft das sehr, sehr weiter, aber man muss erstmal an die Aufträge kommen. Das ist eben, in der Regel läuft sowas.
Der Einstieg ist also hart.
Genau.
Für alle, die jetzt beim Podcast hören, total Bock auf Übersetzerinnen-Tätigkeiten bekommen haben.
Ja, kann ich nur von abraten. Nein, kann ich gar nicht von abraten. Das ist der beste Beruf überhaupt. Also.
Und ich habe noch eine andere Frage. Du hast gesagt, du hattest für Der Gott des Waldes mit seinen 600 Seiten ein Vierteljahr, also 3 Monate Zeit. Mhm. Wie viele Seiten hast du da am Tag dann übersetzt?
Ja, das kann sich ja jeder ausrechnen.
Ja, möchte ich aber nicht, deswegen frage ich.
Das Buch ist auch im Deutschen wesentlich dicker als im Original. Ich glaube, das Original hat 430.
Weil du noch ein paar eigene Kapitel untergeschrieben hast.
Englisch ist ja immer kürzer als
Deutsch. Also meistens, Englisch, Deutsch läuft in der Regel 15% länger. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das Original hat 430 Seiten oder so.
Okay.
Das wurde doch um einiges mehr. Aber es sind auch viele Dialoge drin, viele.
Ich rechne aus hier.
Halb 430 Seiten
geteilt durch 90. Ich gebe dir keinen freien Tag. Dann hättest du 4,7 Seiten am Tag übersetzt. Nee,
das
also
ist
sagen
viel
wir mal
zu wenig.
3 bis 4 Seiten am Tag.
Ja, das ist viel zu wenig. Das ist Quatsch. Aber ich plane auch die Wochenenden nicht mit ein dabei. Mhm. Und man muss sich das ja hin und wieder dann auch nochmal alles durchlesen, was man gemacht hat und dann nochmal überarbeiten. Und klar, das kommt natürlich noch dazu. Und dann kommen irgendwann die Fahnen, die man dann auch noch akribisch durchgeht.
Ja.
Und die Übersetzung wird ja wahrscheinlich auch noch lektoriert.
Genau. Aber das ist halt auch das Plus, wenn man mit einem guten Verlag zusammenarbeitet, dass das Lektorat da sehr gut funktioniert.
Super.
Nefedi, dann?
Ja, dann lese ich jetzt noch quasi aus den Worten von Cornelius quasi. Es ist also, als hättest du das ja geschrieben. Du hast das ja geschrieben.
Ja, ich habe es geschrieben. Ich habe auch das Urheberrecht für den deutschen Text.
Ach, richtig gut.
Ja, da denkt man oft nicht dran bei Übersetzung.
Ja.
Willst du dann selber vorlesen?
Nein, ach komm, mach.
Was? Nee, musst du nicht.
Du liest so schön.
Als Bär 2 Jahre alt war und richtige Wörter sprechen konnte, fing er plötzlich damit an, nachts nach Alice zu rufen. Mama, rief er. In der ersten Nacht, in der das geschah, saß Alice aufrecht im Bett. Was ist los? Fragte Peter schläfrig. Am anderen Ende des Flurs rief Bär wieder, Mama. Das hat er noch nie gemacht, sagte Alice. Peter zuckte mit den Schultern, drehte sich um. Sharon ist bei ihm im Zimmer, sagte Peter. Sie wird es uns schon sagen, wenn etwas nicht stimmt. Das Rufen hörte bald wieder auf, aber Alice konnte trotzdem eine ganze Stunde lang nicht schlafen. Was, wenn er nach ihr gerufen hatte, weil Sharon ihm etwas getan hatte? Was, wenn sie ihm irgendwie wehtat? In der folgenden Nacht geschah dasselbe und in der darauffolgenden auch, bis eines Nachts klar und deutlich sein trauriges Stimmchen ertönte. Mama, hörst du mich? Als er zum ersten Mal auf diese Weise nach ihr rief, überkam Alice ein Gefühl der Dringlichkeit, das sie so noch nie empfunden hatte, und sie sprang buchstäblich aus dem Bett. Ihr ganzer Körper brannte vor Sehnsucht nach ihrem Sohn. Peter rief ihr hinterher, aber sie ließ sich nicht beirren. Sie stieß die Tür zu Bärs Kinderzimmer auf, das Licht vom Flur fiel hinein. Sharon lag im Bett in ihrer Ecke des Zimmers, wach, aber reglos. Als sie Alice sah, setzte sie sich auf. Ihr Nachthemd war bis zu den Knien hochgezogen. Sie trug Lockenwickler. »Mrs. Van La, was machen Sie denn hier?« fragte Sharon, aber Alice stand schon an Bärs Bett. Da lag er, ihr Sohn, in seinem weichen Frottee-Schlafanzug, streckte die Arme nach ihr aus und lächelte sie an, freute sich darüber, nachts seine Mutter zu sehen. Das war etwas ganz Neues für ihn. Sie hob ihn hoch und er klammerte sich an ihr fest und ihr Körper belohnte sie und durchflutete sie mit jener Ruhe, die sie jedes Mal empfand, wenn sie endlich wieder ihren Sohn auf dem Arm hatte. Mrs. Van La, sagte Sharon, und Bear sagte Mama. Er freute sich. Er legte beide Hände an ihren Wangen. Sie legte ihre Stirn an seine. Dann hörte sie vom Flur Peters Stimme, wütend. Alice, sagte er, was denkst du dir eigentlich? Sie drehte sich zu ihm um, den Jungen immer noch auf dem Arm. Er hat nach mir gerufen, sagte sie. Peter streckte eine Hand mit der Handfläche nach oben in Sharons Richtung aus. Dort sitzt seine Kinderschwester, sagte er. Sharon nickte knapp und triumphierend. Gib ihn Sharon, sagte Peter. Alice. Ihr Sohn drückte sich noch fester an sie. Alice, sagte Peter. Er ging zu ihr und nahm ihr vorsichtig den Jungen ab. Bear fing sofort an zu kreien und reichte ihn Sharon mit ihrem Lockenwickler in ihrem Nachthemd und dann packte er Alice am Arm und buxierte sie aus dem Zimmer. Bear weinte. 10 Minuten lang weinte, schrie mit aller Kraft und rief nach Alice. Es war eine Qual, eine physische Qual, die fast alles an Schmerzen übertraf, das sie je erlebt hatte. Alice weinte ebenfalls. Er braucht mich, sagte sie. Peter, er ruft nach mir. Stopf dir Wachs in die Ohren, sagte Peter. Bind dich an einem Mast. Sie wusste nicht, was er meinte. Er sprach oft in Rätseln, benutzte Anspielungen auf Literatur oder Geschichte, die sie nicht verstand. Sie hatte das Gefühl, dass es ihm Spaß machte, mit seiner Bildung zu prahlen, während ihre nicht der Rede wert war oder zumindest nicht mit seiner vergleichbar. Wenn ihr zwischen ihrer morgendlichen und abendlichen Zeit mit Bär die Stunden zu lang wurden, ging sie manchmal in Peters Bibliothek und versuchte, die Bücher zu lesen, die er vom College übrig behalten hatte. Aber meistens fand sie sie langweilig und sie ging stattdessen spazieren oder las die Schundromane, die sie in der Mülltonne vor der Stadtbücherei gefunden hatte. »Mama«, rief Bär vom Ende des Flurs, wieder klang seine Stimme so traurig, wieder blieb seine Frage unbeantwortet. Schließlich verstummte er. »Mach einen kleinen Sprung.« Jetzt war Alice zum zweiten Mal in den Wehen und kämpfte gegen den Drang anzupressen. Wenn sie das Kind nur noch ein wenig in sich behalten könnte, dachte sie, wenn sie es nur eine Minute länger vor der Welt beschützen könnte. Aber der Drang wurde unerträglich und schließlich kam ein glatzköpfiger Arzt mit einer Gummimaske, der ihr ohne Vorwarnung über das Gesicht zog. So war das bei Bears Geburt auch gewesen. Das ist ganz schön unhöflich, dachte Alice, und dann hatte sie plötzlich keine Worte mehr. In diesem Moment hörte sie, wie jemand nach ihr rief, nicht Alice, sondern Mama. Eine verzweifelte Stimme, die sie sofort wiedererkannte, das war ihr Sohn.
Ja, tolle, tolle Stelle und gut ausgewählt. Auf dieser schweren Note beenden wir den Podcast heute. Danke, dass du da warst, Cornelius. Das war toll und aufschlussreich. Danke für die Übersetzung dieses spannenden Buches und Nefeli, dir habe ich eh immer zu danken.
Ach, nach unserem fünfjährigen
immer. Das ist immer schön.
Das finde ich auch. Danke auch, dass du uns erzählt hast, wie Übersetzungsarbeit auch funktioniert. Also du bist ja unser erster Übersetzer in unserem Podcast, deswegen für mich
war es hoffentlich nicht der Letzte.
Und hoffentlich nicht der Letzte.
Müssen wir Isabel Bock dann noch einladen.
Das ist
ja auch Autorin und Übersetzerin. Ja.
Wir können noch erzählen, was wir nächste Folge besprechen.
Okay.
Ich stelle vor Haus zur Sonne von Thomas Melle.
Und ich das automatische Reich von Ralf Hammerthaler.
So machen wir es. Bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.